Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da haben wir eine neue Menschenart im Programm, die auf den Philippinen entdeckt wurde. Die leben zwar nicht mehr, wir zeigen aber, warum das trotzdem spannend ist. Auch spannend, nur leider ziemlich besorgniserregend, ist, dass sich unter afrikanischen Slums Krankheitserreger im Grundwasser häufen. Auch darauf gehen wir ein. Mein Name ist Monika Seinsche, herzlich willkommen. Alle heute lebenden Menschen gehören zu einer einzigen Art, Homo sapiens. Das war aber nicht immer so. In der Vergangenheit haben sich eine ganze Reihe von Menschenarten auf der Erde getummelt. Wissenschaftlich beschrieben wurden bislang mehr als 2 Dutzend. Und jetzt kommt eine neue dazu, die Forscher auf den Philippinen entdeckt haben und heute im Fachblatt Nature beschreiben. Unser Spezialist in der Redaktion für Menschen aller Art ist Michael Stang. Was genau haben denn die Forscher gefunden, Herr Stang?
Also sie haben Knochen gefunden einer Menschenart, die noch vor 67.000 Jahren auf den Philippinen gelebt hat. Der Name ist Homo luzonensis und Luzon oder Luzon, das ist die größte Insel der Philippinen, das verrät auch den Fundort und entdeckt wurden jetzt 13 Einzelstücke. Das sind einmal 7 Zähne, 2 Handknochen, 3 Fußknochen und ein leider nicht ganz vollständiger Oberschenkel. Diese stammen von 3 Individuen, 2 Erwachsene, 1 Jugendlicher und wenn man sich die Zähne anschaut, sieht man, die gehören zur Gattung Homo, aber es gibt viele anatomische Einzelheiten oder Merkmale, die man von anderen Arten kennt, aber eben nicht zusammen bei einer einzigen Menschenart. Und deswegen ist es nur konsequent und richtig, eine neue Menschenart zu beschreiben.
Und was war das für eine Menschenart? Weiß man das?
Also wenn man sich diese Menschenart anschaut, dann kann man eigentlich nicht viel sehen. Also es gibt keine Körperhöhenrekonstruktion, weil nicht genug Knochen da sind. Aber wenn man sich diese Fingerknochen zum Beispiel anschaut, dann sieht man, die Kletterfähigkeit war noch vorhanden. Diese Menschen konnten also vor 67.000 Jahren noch gut klettern, aber natürlich auch permanent aufrecht laufen. Was ein bisschen schade ist, was die Wissenschaftler auch versucht haben, nämlich DNA herauszubekommen. Aber dieses feuchtwarme Klima in Südostasien hat dazu geführt, dass sich im Laufe der Jahrzehntausende sämtliche DNA zersetzt hat. Also deswegen kann man nicht genetisch sagen, dass es eine neue Menschenart, sondern nur mit ganz klassischen anatomischen Mitteln.
Kann man denn sagen, ob diese Art mit uns verwandt war? Also sind es unsere Vorfahren?
Also die Vorfahren sind es nicht. Das passt zeitlich auch schon nicht so ganz, weil unsere Gattung Homo oder der Homo sapiens dieser Art hat sich vor rund 300.000 Jahren in dem Gebiet des heutigen Marokko, also in Nordafrika, irgendwo entwickelt und von dort aus den Siegeszug dann über Europa und Eurasien angetreten. Aber wenn man sich anschaut, vor 67.000 Jahren, da gab es nicht nur eine Menschenart, sondern eine Menge, vor allem in diesem asiatischen Bereich. Man kennt in Sibirien zum Beispiel die Denisova-Menschen. Es gibt auf dieser kleinen indonesischen Insel, gab es diese sogenannten Hobbits, Homo floresiensis. Die heißen Hobbits, weil die nur sehr klein waren, knapp 1 Meter nur groß. Es gab die Neandertaler, es gab Homo sapiens und die haben sich natürlich getroffen. Und was machen Menschen, wenn sie sich treffen? Sie tauschen viele Sachen aus, nicht nur Kulturgüter, sondern sie gehen auch Bindungen ein. Daraus entstehen auch Kinder. Wir Mitteleuropäer haben alle noch Neandertaler-Gene in uns. Also es ist gut wahrscheinlich, dass es auch dort zur Mischung gekommen ist. Und Paläogenetiker um Svante Paabo, die hatten, als sie die Erbgutsequenzen von den Denisova-Menschen, den Neandertalern und Homo sapiens mal übereinandergelegt haben, gesehen, da gibt es eine kleine sogenannte Geisterlinie. Man weiß nicht, woher dieses Erbgut stammt. Es ist gut möglich, dass es eben diese Menschen aus Luzon waren, aber beweisen kann man es nicht, denn diese Knochen enthalten kein Erbgut mehr.
Sie haben ja auch mit Wissenschaftlern gesprochen, die nicht an dieser Studie selber beteiligt waren. Was ist denn deren Einschätzung? Waren die überrascht, darüber nochmal eine neue Art zu sehen?
Also überrascht nur in dem Sinne, dass sie gesagt haben, es ist schön und wichtig, dass es diese Funde gibt, die eindeutig auch darlegen, dass es sich um eine neue Art handelt, zu Recht, dass man sie beschreibt. Und Chris Stringer zum Beispiel vom Natural History Museum in London, der sagte, naja, mit diesen Homo floresiensis-Funden 2004, da haben wir zum ersten Mal schon gesehen, es gab offensichtlich viel mehr Menschenarten, als wir das in unserer heutigen arroganten Sicht vorstellen können. Es gibt ja nur noch eine Menschenart, das war aber nicht immer der Fall in dieser langen Evolutionsgeschichte des Menschen. Das ist wilde Biologie, es gibt verschiedene Menschenarten. John Hawkes zum Beispiel aus Michigan, der sagt, dass er sich auch freut und das ist auch Zeit, das ist nämlich ein wunden Punkt in dieser Humanevolution gibt, beziehungsweise in der Wissenschaft, dass man eben über diese Zeit, 60.000 Jahre vor heute im asiatischen Bereich, noch gar nicht viel weiß. Afrika ist gut untersucht, Europa ist gut untersucht, aber es würde keinen wundern, sagten mir alle Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, wenn man in den nächsten Jahren noch weitere Menschenarten und neue Knochen in diesem asiatischen Bereich findet.
Dann sind wir mal gespannt. Das war Michael Stang über eine neue Menschenart, die auf den Philippinen entdeckt worden ist. 2016 lebte in Afrika südlich der Sahara rund 1 Milliarde Menschen, etwa 60% davon in Slums. Dort gibt es nur in den seltensten Fällen funktionierende Wasserleitungen und sauberes, aufbereitetes Trinkwasser. Die meisten dieser Menschen sind deshalb darauf angewiesen, das Grundwasser so zu nutzen, wie es durch Pumpen oder Brunnen aus der Erde kommt. Dieses Wasser aber ist oft mit Krankheitserregern belastet. Das berichten niederländische Forscher auf der Jahrestagung der Europäischen Geophysikalischen Union in Wien. Dagmar Röhrlich ist für uns dort.
Ihr Ziel waren Slums. Jan-Willem Foppen und seine Kollegen vom IHE Delft Institute for Water Education flogen nach Ghana, Tansania und Uganda, um in den armen Vierteln die Qualität des Grundwassers zu analysieren. Genauer, es ging darum, die Virenbelastung zu untersuchen.
We found more than 40 million DNA sequences.
Wir haben unsere Proben auf Umwelt-DNA hin analysiert. In den mehr als 40 Millionen DNA-Sequenzen haben wir 25 verschiedene Virenfamilien entdeckt. 14 von ihnen können nur von der Oberfläche her ins Grundwasser geraten sein, über Sickergruben etwa oder Tierfäkalien. Von diesen 14 Virenfamilien können 3 Menschen infizieren. Es geht dabei um Viren aus der Familie der Pocken- und Herpeserreger und die krebserregenden Papillomaviren.
Diese gefährlichen Viren seien bislang noch nie im Grundwasser nachgewiesen worden, erläutert Jan-Willem Foppen. Die Forscher hatten ihre Proben in 3 unterschiedlich großen Slums gezogen. Dem größten in der ugandischen Hauptstadt Kampala, einem mittleren in der tansanischen Stadt Arusha und einem sehr kleinen im ghanaischen Dodowa.
Papilloma is exclusively for Kampala.
Die Papillomaviren haben wir nur in Kampala gefunden. Dort und auch in Arusha fanden wir zudem Herpes- und Pockenviren. In Dodowa fanden wir Ratten- und Ziegenpocken. Die höchste Belastung fanden wir unter Kampala. Im Grundwasser von Dodowa entdeckten wir nur sehr wenige und wenig verschiedene Virentypen. Arusha lag dazwischen.
Die Wasserproben stammten aus unterschiedlichen Tiefen, von der Oberfläche bis hinab in 50 Meter.
In surface waters there was not as much pathogenic.
Im Oberflächenwasser fanden wir nicht so viel Viren-DNA wie im Grundwasser. Das Oberflächenwasser muss für Viren eine sehr viel feindlichere Umwelt darstellen als das Grundwasser.
Was an Viren beispielsweise über undichte Sickergruben in den Boden gelangt, scheint dort gut geschützt zu sein. In 50 Meter, einer Tiefe, in der durchaus Grundwasserbrunnen angelegt werden, waren die Virengehalte am höchsten. Bei den Proben aus den tiefen Bereichen fanden sich vor allem Erreger aus der Herpes- und Pockenfamilie.
I'm quite certain that this is just the tip of the iceberg.
Ich bin mir sicher, dass wir nur die Spitze des Eisbergs sehen. Mit unserer Methode finden wir nur die häufigsten Viren und außerdem nur DNA-Viren. Die sind in den Umweltproben einfacher zu analysieren als RNA-Viren. Doch auch unter diesen gibt es viele Erreger, die Menschen infizieren können.
Messungen der Strömungsgeschwindigkeiten im Grundwasser zeigten, dass es Jahre dauere, ehe die Viren in so tiefe Bereiche gelangen könnten, urteilt Jan-Willem Foppen. Wie infektiös sie dann noch sind, haben die Forscher nicht untersucht. Das wird der nächste Schritt sein. Dass diese Viren zumindest Wochen im Grundwasser überstehen können, ist jedoch sicher.
Dagmar Röhrlich war das über Viren im Grundwasser afrikanischer Slums.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 6: Der Datenkomprimierer.
Es gibt Geschichten, die lassen sich am besten mit ein paar Zahlen erklären. Hier ist so eine. Um die Jahrtausendwende wurden in Deutschland etwa 270 Millionen Musik-CDs verkauft. Heute ist es gerade mal ein Fünftel davon. Das Musikstreaming hingegen, also das Anhören von Musik im Internet, hat sich in den 5 Jahren seit 2013 verzehnfacht. Auslöser dieser Umwälzung war der Algorithmus, den Piotr Heller heute erklärt. Der Datenkomprimierer MP3, der Tondateien auf einen Bruchteil ihrer Größe schrumpft.
Also das eine ist, dass es die Zugänglichkeit zur Musik erhöht hat. Da ist natürlich MP3 nur ein Element unter vielen, aber Internetradio, Streaming-Services, das ging vorher eben noch nicht. Und das hat, denke ich, den möglichen Umgang mit Musik deutlich verändert. Und zwar nicht zum Schlechteren hin.
MP3 hat die Musikindustrie revolutioniert. Und Karl-Heinz Brandenburg, der heute am Fraunhofer Institut für digitale Medientechnologie in Ilmenau forscht, war der Auslöser dieses Umbruchs. Gemeinsam mit Kollegen hat er in den 80ern die Algorithmen erfunden, die Audiodateien effizient komprimieren. Und zwar ohne, dass die Qualität von Sprachaufnahmen oder Musikstücken hörbar leidet.
Input.
Ganz klar, ein Tonsignal, kann Sprache oder Musik oder was auch immer sein.
Der Algorithmus seziert diese Musik oder Sprache zunächst. Er zerlegt sie dazu in 576 Tonhöhen und schaut, wie viel Signal bei jeder dieser Frequenzen vorhanden ist.
Dann wird ein grobes Modell gerechnet von dem, was auch im Innenohr passiert. Ein sogenanntes psychoakustisches Modell, dass unser Gehör ja nicht perfekt ist, sondern laute Töne, leisere Töne verdecken können. Das ist die Grundidee da drin.
Tatsächlich können wir, wenn wir einen lauten Ton in einer bestimmten Tonhöhe hören, leise Töne mit ähnlicher Frequenz nicht mehr wahrnehmen. Diesen Effekt nutzt MP3 aus. Der Algorithmus schaut jetzt das sezierte Tonsignal an und prüft, wo laute Geräusche andere Töne verdecken.
Aus diesem Signal leite ich mir dann ab, wie grob darf ich diese Einzelwerte übertragen, sodass der Unterschied nach Möglichkeit nicht hörbar ist.
Grob übertragen heißt mit weniger akustischer Information. Je gröber man etwas überträgt, desto weniger Speicherplatz braucht man. Dafür sinkt aber auch die Audioqualität. Aber weil MP3 nur bei jenen Teilen des Signals Informationen unterschlägt, die sowieso von anderen Tönen verdeckt werden, merkt der Mensch diesen Unterschied nicht.
Output.
Dann wird nochmal geschaut, kann ich da nicht weitere Tricks anwenden, um das Ganze kompakter darstellen zu können. Und am Schluss bekomme ich einen Bitstrom, der sozusagen darstellt, wie viel bei diesen verschiedenen Frequenzen übertragen wird. Und das kann dann rekonstruiert werden.
Dieses Rekonstruieren macht dann der MP3-Player. Er wandelt den datenreduzierten Bitstrom wieder in Musik um. Die weiteren Tricks sind übrigens teilweise uralte Methoden zur Komprimierung von Daten. Etwa die Huffman-Kodierung, die ihren Ursprung in den 1950ern hat. Dabei schaut man, welche Signale kommen besonders häufig vor und stellt sie in der fertigen Datei mit besonders kurzen Zahlenfolgen dar. Das spart Speicherplatz.
Performance.
MP3 ermöglicht, verglichen mit dem Ausgangssignal zum Beispiel von CD, eine Datenreduktion um circa den Faktor 8 zu einer doch sehr ordentlichen Qualität. Nicht perfekt, aber sehr ordentlich.
Diese Datenreduktion war es, die es Ende der 90er überhaupt erst praktikabel machte, Musik über das Internet zu verschicken. Let me take you down, 'cause I'm going to. Ein 4-minütiger Popsong wie etwa Strawberry Fields Forever von den Beatles, der zuvor noch 43 Megabyte groß ist, benötigt komprimiert nur noch 6 Megabyte und lässt sich damit 7-mal schneller übertragen. Das ermöglichte zunächst Tauschbörsen im Internet und dann die legalen Möglichkeiten, Musik im Netz zu kaufen, bei iTunes, Spotify und Co. Der MP3-Algorithmus ist dabei so flexibel, dass er Tondateien noch deutlich stärker komprimieren kann, etwa um den Faktor 80. Doch dann hört sich Strawberry Fields Forever nicht mehr so gut an. Hi-Fi-Enthusiasten hören den Qualitätsverlust auch schon bei viel geringerer Komprimierung und wollen von MP3 bis heute nichts wissen. Und selbst der Erfinder Karl-Heinz Brandenburg muss ihnen in manchen Fällen recht geben.
Systemgrenzen.
Es gibt verschiedene Parameter, nach dem Motto, wie viele Frequenzen sind es, welche Methoden können noch eingesetzt werden, wie viel Speicherplatz habe ich zur Verfügung, um die Dinge zu rechnen. Da war MP3 sowas wie ein Kompromiss. Das heißt, wenn Sie mich heute fragen, dann kann ich Ihnen bestimmte Signale sagen und da höre ich einen Unterschied, auch heute noch, auch wenn meine Ohren älter geworden sind.
Das gilt zum Beispiel für dieses Geräusch. Kastagnetten, die plötzlich erklingen. Wenn man die mit dem MP3-Verfahren komprimiert und dann genau hinhört, bemerkt man eine Art Echo, das vor dem eigentlichen Ton kommt. Folgeformate wie etwa das Advanced Audio Coding ACC bekommen das in den Griff. Aber auch sie basieren letztendlich alle auf der Grundidee von MP3. Die Unzulänglichkeiten des menschlichen Gehörs werden ausgenutzt, um Tondateien so zu schrumpfen, dass wir praktisch nichts davon mitbekommen.
Piotr Heller war das über den Datenkomprimierer MP3. Und wir bleiben bei Algorithmen. Denn Wissenschaftler der Goethe-Universität Frankfurt haben einen Algorithmus entwickelt, der ein Buch geschrieben hat. Das an sich ist nicht neu, aber es ist das erste Mal, dass ein vom Computer geschriebenes Buch von einem Wissenschaftsverlag, nämlich Springer Nature, veröffentlicht wurde. Dieses Buch enthält Zusammenfassungen der neuesten Forschungsliteratur über Lithium-Ionen-Batterien. Ich habe den Leiter der Studie, Christian Tschiarkos, gefragt, wie gut sich lesen lässt, was der Computer da verfasst hat.
Speziell für das Lithium-Ionen-Buch muss ich persönlich sagen, dass ich die Lesbarkeit nur bedingt beurteilen kann, weil da sehr viele Formeln aneinander gehängt werden, von denen ich persönlich nicht wirklich sagen kann, ob das jetzt Sinn macht. Unsere Subject Matter Experts waren für den Fall damit zufrieden. Das Zweite ist, es gibt tatsächlich momentan Verfahren, die uns gestatten, sehr gut lesbaren Text zu erzeugen. Das Problem ist, dass diese Deep Learning-basierten Verfahren sehr schwer kontrollierbar sind in ihrer Qualität, insbesondere in ihrer faktischen Richtigkeit. Das haben wir mit unseren Experimenten mit dieser Technologie auch festgestellt. Die Lesbarkeit haben wir verbessert durch Anpassungen in der syntaktischen Struktur und haben wir verbessert durch ja teilweise auch Beibehaltung der ursprünglichen Reihenfolge im Rahmen des rechtlich Zulässigen.
Woher wissen Sie denn, dass der Computer die Quellen richtig gewichtet hat? Ich könnte mir vorstellen, es gibt Quellen, die sind vielleicht bedeutender für eine Zusammenfassung, es gibt Quellen, die sind weniger bedeutend.
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so, das Verfahren besteht aus zwei Stufen. In der ersten Stufe wird quasi das Inhaltsverzeichnis generiert oder die Dokumentenstruktur. In der zweiten Stufe wird der Text ergänzt. Die Generierung der Dokumentenstruktur erfolgt im Wesentlichen auf Basis eines sogenannten Clustering-Verfahrens. Das heißt, wir nehmen alle Publikationen in unserer Domäne, ermitteln deren jeweilige Ähnlichkeit miteinander und gruppieren dann die ähnlichen Publikationen zueinander. Und dann kommt der Nutzer ins Spiel und er sagt, wie viele Kapitel möchte ich haben, innerhalb jedes Kapitels wie viele Sektionen. Und dann bilden wir mit Standardverfahren aus dem Clustering eben genau eine Gruppierung in, sagen wir mal, 5 potenzielle Kapitel mit jeweils 5 potenziellen Subsektionen. Innerhalb dieser Subsektionen nun sind die Publikationen miteinander unterschiedlich ähnlich. Und wir können diejenigen, die sich quasi im Mittelpunkt eines Clusters befinden, als die prototypischsten behandeln.
Prototypisch würde bedeuten, es sind die wichtigsten.
Die wichtigsten insofern, als dass der Mittelpunkt eines Clusters typischerweise eine Gruppierung mehrerer relativ ähnlicher Papiere darstellt. Und diese ähnlichen Papiere sich vermutlich in ihrer Gestalt auch auf das konzentrieren, was innerhalb dieses Clusters am wichtigsten ist. Das heißt, wenn wir etwas finden, wo wir einen Häufungspunkt haben, dann haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ein repräsentatives Papier. Das ist aber nur eine der möglichen Techniken. Wir haben auch andere, ich sag mal strategisch vermutlich sinnvollere Ansätze probiert. Einer zum Beispiel besteht darin, dass wir zählen, wie oft werden Publikationen zitiert, wie wichtig sind sie in ihrer von anderen Publikationen aufgenommen zu werden. Das Problem dabei war, dass in der Domäne der Chemie offensichtlich dieses Verfahren scheitert, weil die reine Häufigkeit der Zitation auch etwas damit zu tun haben kann, dass in einem Papier ein sehr elementares Verfahren beschrieben wird, das immer wieder reproduziert wird. Ja, und dieses Verfahren selbst mag für den Sachverhalt gar nicht wichtig sein. Deswegen haben wir in dieser Domäne tatsächlich rein Clustering-ähnlichkeitsbasiert gearbeitet.
Warum wollen Sie denn überhaupt das Computerbücher schreiben?
Ich persönlich sehe das hauptsächlich als ein Werkzeug, das menschliche Autoren unterstützen soll, dabei Bücher zu schreiben. Ich glaube, es ist der Traum jenes Promoventen, einen automatisch generierten Literaturüberblick zu haben. Nicht, um sein eigenes Arbeiten zu ersetzen, sondern um es zu unterstützen. Und ich persönlich sehe auch gerade in diesem Bereich, dass man quasi so eine Art Überblicksperspektive über eine bestimmte Wissensdomäne schaffen kann, eine mögliche Anwendung dieser Technologie.
Christian Tschiarkos von der Goethe-Universität Frankfurt über ein vom Computer geschriebenes Buch. Wir machen hier im Studio ganz oldschool weiter. Magdalena Schmuder hat ihre Meldungen selber geschrieben.
Forscher finden die Schwachstellen von 30 Krebsarten. Mithilfe der Genschere CRISPR-Cas9 haben britische Forscher herausgefunden, welche Gene für das Überleben verschiedener Tumortypen entscheidend sind. Sie schalteten jedes Gen in den Tumorzellen einzeln aus und beobachteten den Effekt auf die Zelle. So konnten die Wissenschaftler etwa 600 Gene identifizieren, die sich als Angriffspunkt für spezifische Therapieansätze eignen, wie sie in der Fachzeitschrift Nature berichten.
Wer wenig Rente bekommt, lebt kürzer.
Das ist das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Danach lebten 65-jährige Männer, die eine sehr hohe Rente bekamen, im Durchschnitt noch knapp 20 Jahre. Männer mit sehr niedriger Rente dagegen nur noch knapp 15 Jahre, also 5 Jahre weniger. Ihre Studie stellen die Forscher im Journal of Epidemiology and Community Health vor. Der Unterschied in der Lebenserwartung hat sich in den letzten 20 Jahren vergrößert. 1997 lag er noch bei 3 Jahren, 2005 schon bei 4 Jahren und 2016 schließlich bei 5 Jahren. Für ihre Studie werteten die Demografen Daten der deutschen Rentenversicherung aus. Daraus gehen sowohl die erworbenen Rentenpunkte und damit die Höhe der Altersrente als auch die Rentenbezugsdauer und damit die Lebensdauer der Männer hervor.
Stickoxide verursachen jährlich 4 Millionen Asthma-Neuerkrankungen bei Kindern.
Das ist das Ergebnis einer Studie US-amerikanischer Forscher. Demnach erkranken rund 4 Millionen Kinder und Jugendliche jährlich an Asthma, weil sie Stickoxiden ausgesetzt waren, die zum Großteil aus Autoabgasen stammen. Das berichten die Wissenschaftler im Fachjournal The Lancet Planetary Health. 92% der neuen Asthmafälle wurden dabei in Städten beobachtet, die schon die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO einhalten. Die Autoren der Studie fordern daher, die Stickoxid-Grenzwerte zu überprüfen.
Die gemeinsame Aufzucht der Nachkommen könnte komplexe Kommunikation fördern.
Das haben Ornithologen bei Untersuchungen an Graudrosslingen herausgefunden. Graudrosslinge sind Singvögel, die in Gruppen leben und sich gemeinsam um die Aufzucht ihrer Jungen kümmern. Dabei können sie sehr zielgerichtet miteinander kommunizieren und die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners wiederholt auf sich lenken. Das war so bislang nur von Menschen bekannt, die ein deutlich komplexeres Gehirn haben. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B erschienen.
Aktive Mäuse erholen sich von Rückenmarksverletzungen besser.
Eine Studie in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine zeigt, dass Mäuse sich nach einer Rückenmarksverletzung besser erholen, wenn sie vor der Verletzung besonders aktiv waren. Durch die verstärkte Bewegung verändern sich die Nervenzellen der Mäuse so, dass sie eine höhere Fähigkeit zur Regeneration besitzen, berichten britische Wissenschaftler. Den Forschenden gelang es außerdem, ein Schlüsselmolekül zu identifizieren, das für diese Veränderung verantwortlich sein soll. Ein Wirkstoff, der den Einfluss dieses Moleküls nachahmt, verbesserte die Heilung ebenfalls.
Bakterien verschicken Gene über Organgrenzen hinweg.
Bakterien sind in der Lage, Gene an andere Bakterien weiterzugeben. Und das sogar, wenn sich Spender und Empfänger in unterschiedlichen Organen des menschlichen Körpers befinden, etwa im Magen und im Blut. Das haben amerikanische Biologen nachgewiesen. Wie sie in den Scientific Reports berichten, finden bis zu 60% der Genübergaben zwischen Mikroorganismen in verschiedenen Organen statt. Wichtiger als der Aufenthaltsort ist für den Genaustausch dabei offensichtlich, wie nah Spender und Empfänger miteinander verwandt sind. Insgesamt scheint der menschliche Körper gute Voraussetzungen für die Genübertragung zu bieten. Die Transferrate ist im Körper etwa 30% höher als bei Bakterien, die außerhalb des Körpers leben.
Das waren die Meldungen mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 11. April. Der einarmige Optiker für das Weitwinkelteleskop. Vor 140 Jahren kam auf der estnischen Insel Naissaar Bernhard Schmidt zur Welt. Als Jugendlicher verlor er bei Sprengstoffexperimenten seinen rechten Arm. Dennoch wurde er ein herausragender Optikingenieur, der exzellente Spiegel und Linsen herstellte. Von 1901 an studierte er für 3 Jahre am Technikum im sächsischen Mittweida. Dort betrieb er später seine optische Werkstatt und spezialisierte sich auf Teleskope für den professionellen Gebrauch. So kam Bernhard Schmidt mit der Hamburger Sternwarte in Bergedorf in Kontakt, an der er ab Mitte der 1920er Jahre tätig war. Dort hatte man wie überall damals das Problem, dass große Teleskope meist ein kleines Blickfeld haben. In der Regel ist in ihnen nur ein Bereich zu sehen, der einem kleinen Ausschnitt des Vollmonds entspricht. Bernhard Schmidt wollte den Astronomen Überblick verschaffen und entwickelte eine Korrekturplatte, die am Objektiv eines Spiegelteleskops angebracht wurde. Mit ihrer Hilfe lassen sich auch Himmelsbereiche, die etwa 12 Vollmonddurchmesser im Quadrat groß sind, scharf fotografieren. Für die Astronomie waren die Schmidt-Teleskope ein enormer Durchbruch. Sie kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn es um das großflächige Überwachen des Himmels geht. Am 1. Dezember 1935 ist Bernhard Schmidt in Bergedorf im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Er wurde auf dem Friedhof neben seiner Wirkungsstätte beerdigt. Eine kleine Pforte führt direkt vom Sternwartengelände zu seinem Grab.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Und die berichten unter anderem darüber, dass eine Allianz aus Umweltbundesamt und Verbänden auf ein Tempolimit drängt.